Deutschlandfunk. Hintergrund.
Der Kanzler in der Zeitenwende. Deutsche Außenpolitik nach dem Regierungswechsel. Eine Sendung von Stefan Detjen.
Im Deutschen Bundestag, 3 Tage nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine.
Der Bundeskanzler wird gleich eine Regierungserklärung abgeben, auf sein Verlangen.
Der Plenarsaal ist dicht besetzt, als Bundestagspräsidentin Baas die Sondersitzung um 11 Uhr vormittags eröffnet.
Bei unserer Geschäftsordnung habe ich die heutige Sondersitzung einberufen.
Es ist ein Sonntag, strahlend blauer Himmel über Berlin. Auf den Straßen um das Reichstagsgebäude demonstrieren Zehntausende für Solidarität mit der Ukraine. Auch der Bundestag hat neben der deutschen die gelb-blaue Flagge der Ukraine gehisst.
Das Wort zur Abgabe einer Regierungserklärung hat der Bundeskanzler, Herr Olaf Scholz.
Olaf Scholz ist seit 81 Tagen als Bundeskanzler im Amt, als er das Ruder in der Außen- und Sicherheitspolitik seiner Regierung herumreißt.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
Was bedeutet diese Zeitenwende für die Rolle Deutschlands in der Welt? Auf welchem Kurs haben der Kanzler und die Außenministerin das Land in der neuen Ära seitdem gesteuert?
Das ist menschenverachtend, das ist völkerrechtswidrig, das ist durch nichts und niemanden zu rechtfertigen.
Und ist es wirklich erst dieser 24. Februar und der russische Angriffskrieg, der Deutschland, den Kontinent und die Welt schlagartig in eine andere Zeit versetzt? Die Zeitenwende, die Olaf Scholz auf diesen einen Tag datiert, hat eine Vorgeschichte, die sich in Monaten, Jahren oder Jahrzehnten bemessen lässt.
Our military mission in Afghanistan will conclude on August 31st.
Gunfire rang out earlier as crowds raced to catch a flight.
Meanwhile, the Taliban are setting up shop in Kabul.
Wir haben alle, und dann übernehme ich auch die Verantwortung, die Entwicklung falsch eingeschätzt.
Der fluchtartige Rückzug der NATO aus Afghanistan im Sommer 2021, wenige Wochen vor der Bundestagswahl in Deutschland, offenbarte geopolitische und militärische Schwächen des Westens. In Moskau, Peking, Teheran, Istanbul registrierte man ein Machtvakuum. Auch diese Zäsur aber war nur Teil eines tieferen, weiter zurückgehenden Epochenbruchs.
That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
And then we saw smoke coming out, and everybody started running out, and we saw the plane.
A portion of which is collapsing. Good Lord. There are no words.
Und noch weiter zurück kann die Zeitenwende datiert werden.
Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich.
Wir erleben, dass die Teile Europas wieder zusammenwachsen.
Die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, UdSSR, existiert seit heute 18 Uhr auch völkerrechtlich nicht mehr.
Der Epochenwandel, den das Ende der Nachkriegsordnung bedeutete, vollzieht sich als lange Abfolge von umwälzenden Ereignissen und historischen Zäsuren. Doch die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik ändert sich nicht in dem Tempo, in dem sich die Welt um Deutschland herum verändert.
Deutschland leidet bis heute an einer Liebesbeziehung mit dem Status quo,
sagt der ehemalige Spitzendiplomat Wolfgang Ischinger. 2014 ist Ischinger Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, als der damalige Bundespräsident Joachim Gauck eine Eröffnungsrede als Weckruf hält.
Die Bundesrepublik sollte sich als guter Partner früher, entschiedener und substanzieller einbringen.
Deutschland sei zu dieser Zeit noch als verlorene Nation der NATO bezeichnet worden, erinnert sich Wolfgang Ischinger.
Manche sahen Deutschland sogar als strategisches schwarzes Loch im Herzen der Allianz, von dem keine Impulse mehr ausgingen.
4 Wochen nach der Münchner Rede von Joachim Gauck marschieren russische Truppen auf der Krim ein, doch die Politik reagiert träge. In den großen Koalitionen Angela Merkels opponiert die SPD offen gegen das 2%-Ziel der NATO. Auch Ende 2021 ist das Thema Außen, Sicherheit und Verteidigung im Koalitionsvertrag der von Olaf Scholz geführten Ampelregierung eines der letzten Kapitel. Es ist von Werten, Multilateralismus, Menschenrechten und feministischer Außenpolitik die Rede. Die neue Koalition setzt auf Soft Skills, auf die Mittel einer weichen Diplomatie, die deutsche Außenpolitik in der Nachkriegszeit geprägt hat.
Mir ist aufgefallen, dass sehr viel Kontinuität war,
sagt Christoph Heusgen, ehemaliger außenpolitischer Berater Angela Merkels über das außen- und sicherheitspolitische Regierungsprogramm der Ampelkoalition. Doch Heusgen fällt im Kern der Verteidigungspolitik auch ein neuer Akzent auf.
Als jemand, der aus der Außen- und Sicherheitspolitik kommt, fand ich sehr positiv, dass in den Koalitionsvertrag Bestimmungen aufgenommen worden sind, die vorher unmöglich waren, nämlich Hinblick auf die nukleare Teilhabe, dass Deutschland wieder an diesem zentralen Element des NATO-Bündnisses teilnimmt. Das war 2017 nicht möglich, 2021 ist es aufgenommen worden, dass wir jetzt auch bei dem Thema bewaffnete Drohnen weiter sind. Also es war überhaupt auch einiges an Außenpolitik in dem Koalitionsvertrag und das fand ich eigentlich eine gute Grundlage für eine aktive Außenpolitik.
Das Bekenntnis zur Mitwirkung Deutschlands an der nuklearen Abschreckung der NATO war eine Kröte, die vor allem die Grünen auf Druck der FDP in den Koalitionsverhandlungen geschluckt hatten. Manche der inneren Risse in der Koalition, die heute in der Debatte um Waffenlieferungen offen zutage treten, waren früh angelegt. Auffällig auch, es ist eine Grüne, die in den ersten Wochen und Monaten das außenpolitische Bild der neuen Bundesregierung prägt.
Sehr verehrte Frau Ministerin, sehr verehrte Mitreisende, wir hoffen, Sie hatten bis hier einen angenehmen Flug mit uns. Vielen Dank und bis heute Abend.
Annalena Baerbock, die noch kurz zuvor für einen unglücklichen Bundestagswahlkampf ihrer Partei in Haftung genommen worden war, jettet nach der Amtsübernahme zu Antrittsbesuchen nach Paris, Warschau und Washington, als habe sie nie ein anderes Amt angestrebt. Bei westlichen Verbündeten gewinnt sie als frisches Gesicht der deutschen Politik mit transatlantischer Grundüberzeugung schnell Sympathien. In Moskau verschafft sie sich neben dem für seine rhetorischen Attacken berüchtigten russischen Außenminister Lavrov Respekt.
In den letzten Wochen haben sich mehr als 100.000 russische Soldaten mit Panzern und Geschützen in der Nähe der Ukraine versammelt, ohne nachvollziehbaren Grund. Und es ist schwer, das nicht als Drohung zu verstehen.
Die Auftritte des Bundeskanzlers auf der internationalen Bühne wirken dagegen lange wie ein Kontrastprogramm zur energiegeladenen Reisediplomatie der Außenministerin. Vor allem wegen seines zunehmend halsstarrig wirkenden Festhaltens an der Nord Stream 2 Pipeline gerät Scholz in die Kritik.
Again, then there will be no longer Nord Stream 2. We will bring an end to it.
Bei seinem Antrittsbesuch in Washington muss sich der Kanzler von US-Präsident Biden Anfang Februar erklären lassen, dass notfalls er das unglückselige Pipeline-Projekt stoppen werde, wenn der deutsche Bundeskanzler es nicht tut. Der Kanzler gilt auch in seinem Umfeld als stur. In der Pipeline-Debatte hält er an einer Erblast der deutschen Energie- und Wirtschaftspolitik fest, die ihn immer mehr in Konflikt mit der jetzt größten Herausforderung seiner Kanzlerschaft bringt. Gwendolin Sasse, Leiterin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin, sagt:
Im großen Umfang auf russische Energielieferungen zu setzen und immer wieder zu behaupten, noch im Januar 2022, dass die Pipeline Nord Stream 2 ein rein privatwirtschaftliches Projekt sei. Und dabei wurden die politischen und die sicherheitspolitischen Implikationen klein geredet.
Die überlange Abhängigkeit vom russischen Gas verändert die geopolitischen Gewichte und zwingt auch der Bundesregierung eine neue Rolle auf. Reisen des Kanzlers und des Wirtschaftsministers, die einst Türen für die deutsche Exportwirtschaft öffnen sollten, werden zu Einkaufstouren bei Öl- und Gasproduzenten in Kanada, am Golf, in Saudi-Arabien.
Da lauert jetzt eben die ein oder andere Retourkutsche,
glaubt Claudia Ditsch, Klima- und Energieexpertin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Brüssel. Südeuropäische Länder wie Spanien, die in der Eurokrise unter maßgeblich von Deutschland durchgesetzten Sparvorgaben litten, wiesen jetzt mit spitzer Zunge darauf hin, dass sie energiepolitisch nicht über ihre Verhältnisse gelebt hätten.
Das Zeitalter der erneuerbaren Energien und des Wasserstoffs wird auch Machtbeziehungen innerhalb Europas verändern. Und das, was wir so als Peripherie ja geografisch allein bezeichnen, das dürfte politisch betrachtet dann stärker ins Zentrum aufsteigen, in dieser neuen Ära, eben allein wegen ihrer geografischen Lage.
In Osteuropa, vor allem im Baltikum und in Polen, hat ein wachsendes Misstrauen gegenüber der neuen Führung in Berlin noch einen anderen, tiefer sitzenden Grund. Olaf Scholz hatte sich kurz nach seinem Amtsantritt ausdrücklich auf die Ostpolitik Willy Brandts bezogen. In den osteuropäischen Nachbarländern weckte das die Befürchtung, Deutschland könne über ihre Köpfe und Interessen hinweg vor allem den Ausgleich mit Russland suchen.
Die als sogenannte neue Ostpolitik unglücklich benannte Politik scheiterte schon am historisch vorgeprägten und als Alleingang Deutschlands wahrgenommenen Begriff,
erklärt die Osteuropa-Wissenschaftlerin Sasse. Auch in den Medien wird Scholz immer öfter in die Defensive getrieben. In einem CNN-Interview konfrontiert Moderator Jake Tapper den Gast aus Berlin mit Stimmen aus der Ukraine, die Deutschland als Verbündeten Russlands bezeichnen.
That source close to the Ukrainian government tells me, quote, Germany is increasingly viewed as more of a Russian ally than a Western ally by many in Eastern Europe and Kyiv. What's your response to that?
It's absolutely nonsense.
Unsinn, antwortet Scholz. Während amerikanische und britische Geheimdienste bereits öffentlich erklären, Putin sei fest zur Invasion der Ukraine entschlossen, weckt der Kanzler kurz vor Beginn der Invasion noch Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung in letzter Minute.
Niemand hätte uns vor ein paar Wochen vorhergesagt, dass wir es schaffen, dass es wieder Gespräche gibt, dass sie so intensiv stattfinden. Selbst wenn in diesen Gesprächen noch die Vorwürfe im Mittelpunkt stehen, ist es ja erstmal was anderes, als wenn man gar nicht miteinander redet. Dass wir das hingekriegt haben, darauf bin ich auch persönlich ein bisschen stolz.
9 Tage vor Kriegsbeginn reist Scholz nach Moskau. Am Ende seines Gesprächs mit Wladimir Putin fragt er den russischen Präsidenten, ob er befürchten müsse, dass nach seinem Abflug gleich hinter ihm russische Kampfjets Richtung Ukraine starten. Putin verneint. Die Frage, ob er die Drohung Putins ernst nehme, die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk völkerrechtlich anzuerkennen, wischt Scholz knapp beiseite.
Ich glaube, dass Sie da die Antwort überinterpretieren, aber werden wir ja sehen.
Scholz fliegt gut gestimmt nach Berlin zurück. Doch Putin macht ernst. Knapp eine Woche nach dem Besuch des Bundeskanzlers unterzeichnet der russische Präsident das Dekret zur Anerkennung der Volksrepubliken. Es ist der Auftakt zum Angriff auf die Ukraine. 2 Tage nach Kriegsbeginn reisen der litauische Staatspräsident Gitanas Nausedas und der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki nach Berlin. Scholz hat inzwischen das Ende des Nord Stream-Projekts verkündet, zu spät, um den Druck der osteuropäischen Partner zu mildern. Morawiecki wendet sich mit einem Appell auch direkt an die deutsche Öffentlichkeit.
Deutschland kann sich nicht in Egoismus verstecken. Sie müssen das stoppen. Wir müssen das stoppen. Wir müssen Putin stoppen.
Am nächsten Vormittag steht Olaf Scholz vor dem Bundestag und hält die Zeitenwende-Rede.
Wir werden dafür ein Sondervermögen Bundeswehr einrichten. Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten.
Im Plenum kommt der erste Applaus von den Unionsparteien.
Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren.
In den Reihen der Unionsfraktion springen die Abgeordneten begeistert auf, applaudieren stehend. Konsternierte, zum Teil entsetzte Gesichter dagegen bei SPD und Grünen. Olaf Scholz hat die eigene Koalition überrumpelt und vor vollendete Tatsachen gestellt.
Die Zeitenwende-Rede als solche wird nach meiner Einschätzung als eine wirklich historische Rede, als eine Zeitenwende in die Annalen der deutschen außenpolitischen Geschichte eingehen.
Meint Wolfgang Ischinger, und auch in Washington staunt man.
I do think it's a hugely consequential moment for Germany.
Das ist ein wirklich bedeutender Moment für Deutschland. Da wurde eine jahrzehntelange Politik umgesteuert. Und wir begrüßen das alles, was Deutschland für die Ukraine tut.
Sagt Karin Donfried, Leiterin der Europaabteilung im US-Außenministerium in diesem Sommer, ein halbes Jahr nach der Zeitenwende-Rede des Bundeskanzlers. Als sie sich beim G7-Gipfel in Elmau wiedersehen, überschüttet auch US-Präsident Biden den Kanzler gleich bei der Begrüßung mit Lob und Dank.
You've done an incredible job. I want to thank you for it. Thank you, thank you.
In Deutschland aber steht Scholz schon bald wieder unter neuem Druck. Selbst aus den Reihen von FDP und Grünen wird der Bundeskanzler gedrängt, die Ukraine mit mehr Waffen, vor allem mit Schützen und Kampfpanzern, zu unterstützen.
Ich habe den Eindruck, dass häufig unsere Debatten sehr stark verkürzt, sehr symbollastig sind.
Hält Jens Plötner, der außenpolitische Berater des Bundeskanzlers, bei einer Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik entgegen.
Um Ihnen ein Beispiel zu nennen, mit 20 Mardern kann man viele Zeitungsseiten füllen, aber größere Artikel darüber, wie wird eigentlich in Zukunft unser Verhältnis zu Russland sein, gibt es jetzt irgendwie weniger.
Im Kanzleramt fühlt man sich von einem großen Teil der Medien missverstanden. Olaf Scholz lässt Journalisten das auf offener Bühne und in Hintergrundgesprächen gerne spüren. Das öffentliche Mantra des Kanzlers lautet, auch die USA lieferten keine Kampfpanzer, er handle stets in Abstimmung mit den Alliierten. Die US-Diplomatin Dawn Fried bestätigt immerhin so viel.
So I think this is a hard, we ask ourselves this all the time in Washington, can we do more? What could that more be?
Das ist eben schwierig. Wir fragen uns ja auch, können wir noch mehr tun? Das muss man immer abwägen und auch wir ringen da über diese Frage.
On the other hand, is it enough? Could we do more, right? And you're always balancing that and I think it's we struggle with that question.
Es kommen aber inzwischen auch andere Signale von amerikanischer Seite.
Aus meiner Sicht möchte Deutschland hier eine größere Führungsrolle einnehmen und wir hoffen und erwarten, dass Deutschland das auch erfüllen wird,
sagt die neue US-Botschafterin in Berlin, Amy Goodman, erst vor wenigen Tagen in einem ZDF-Interview. Eine indirekte Aufforderung der amerikanischen Partner, bei der Lieferung von Kampfpanzern doch alleine voranzugehen?
Nein, sie hat das auch auf sich selbst bezogen, ihr eigenes Land, das ja auch mehr tut, genauso wie wir ständig mehr tun.
Weist Scholz die Frage nach einem neuen Dissens zwischen Washington und Berlin im Deutschlandfunk zurück.
Dar la bienvenida al excelentísimo señor Olaf Scholz, Canciller de la República Federal de Alemania, lo invito a dirigirse a la Asamblea.
Mr. President, fellow delegates, ladies and gentlemen. It is with humility and deep respect that I am addressing you today.
Mitte September in New York. Mit Demut und tiefem Respekt tritt Olaf Scholz erstmals als Bundeskanzler vor die Generalversammlung der Vereinten Nationen. Fast 7 Monate sind seit Beginn des Krieges und der Zeitenwende Rede vergangen. Die Generalversammlung wird von der Teilmobilmachung in Russland und der Drohung Putins mit dem Einsatz von Atomwaffen überschattet. Olaf Scholz sieht sich in seinem Kurs bestätigt.
War von Anfang an richtig, immer zu bedenken, dass Russland eine Nuklearmacht ist.
Die Sorge, auch durch Waffenlieferungen eine nukleare Eskalation des Krieges provozieren zu können, hatte Scholz von Beginn an umgetrieben. Kritik, er lasse sich dadurch von Putin einschüchtern, mache sich gar erpressbar, empfindet der Kanzler als leichtfertig, zuweilen verantwortungslos oder gar Kriegstreiberei.
Aber gleichzeitig bleiben wir bei unserem abgewogenen, entschiedenen Kurs zur Unterstützung der Ukraine und verhindern eine Eskalation des Krieges über den unmittelbaren Krieg zwischen Russland und der Ukraine hinaus.
Besonnenheit nennt Olaf Scholz als Kennzeichen seiner Politik. Im Kanzleramt hatte man gehofft, dass er dafür schon früher auch mehr öffentliche Anerkennung finden würde. Ein Jahr nach der Bundestagswahl indes sind die Umfragewerte für den Kanzler und seine Regierung ernüchternd. Das persönliche Vertrauen, das Krisenkanzler in der Vergangenheit auszeichnete, hat Scholz für sich und seine Politik noch nicht gewonnen. Doch er erinnert gerne daran, dass Umfragen und Journalisten auch vor der letzten Bundestagswahl lange falsch lagen und ihm den Sieg nicht zutrauten. Dieses Mal wird es um mehr als eine Wahl gehen. Der Maßstab, an dem seine Politik am Ende der Zeitenwende einmal gemessen wird, sind Krieg oder Frieden, Freiheit und die Geltung des Völkerrechts in Europa und der Welt.
Das war der Hintergrund. Der Kanzler in der Zeitenwende. Deutsche Außenpolitik nach dem Regierungswechsel. Eine Sendung von Stefan Detjen. Redaktion Christoph Schäfer.